Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Sie sehen es im neuen Gewand zur feierlichen ersten Aufnahme in unserem neuen Studio. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich hoffe, wir enttäuschen Sie nicht. Ich hoffe, wir haben Ihnen nichts Gewohntes weggenommen, ohne etwas Besseres zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, insbesondere bei unserem großartigen Videoteam, denn das Besondere an diesem Studio ist, wir haben es alles in sozusagen Handarbeit selbst gefertigt, mangels Budget. Also vielen Dank an alle, an Wim, an Tim, an Adrian, die hieran mitgewirkt haben. Und wir haben uns zur ersten Ausgabe einen auch natürlich angemessenen Gast dafür eingeladen, nämlich den großen Harald Martenstein, nicht mehr bei der Zeit, aber bei der Welt und ein täglicher Kolumnist jetzt bei der Bild mit Mail von Martenstein und diesem Land natürlich in ganz neuer sozusagen Prominenz geradezu deutschlandweit gefeiert worden für seine Rede im Thalia Theater beim Prozess gegen Deutschland. Herzlich willkommen bei uns zu dieser feierlichen Ausgabe. Wir freuen uns sehr.
Ja, vielen Dank für diese Ehre, hier der Erste sein zu dürfen in diesen tollen Räumen.
Wir hoffen mal, die Kameras laufen auch. Es ist ja, wir haben schon gerade das Beispiel der Titanic angerissen.
Ja, für einen Eisberg ist es ein bisschen zu warm heute.
Ein unsinkbares Studio hier, das kann ich schon mal vorweg sagen. Herr Martenstein, es gab ja interessante Reaktionen auf Ihre große Rede da im Thalia-Theater. Ich lese mal vor aus einem Zeitartikel. Mhm. Spricht man in diesen Tagen mit Mitarbeitern des Thalia, fallen Worte wie Verletzung, verbrannte Erde, Rassisten auf unserer Bühne, Eindringlinge. Es gab und gibt Krisensitzungen im Haus, Einzelgespräche, Aktionsgruppen, Betroffenenkreise. Von einer Thalia-Mitarbeiterin hört man, Tränen seien geflossen, weil Rechtspopulisten auf denselben Stühlen saßen, dieselben Garderoben benutzten und das Theater, ihr Theater, beschmutzt hätten.
Ja, ich muss immer wieder lachen. Ich höre es nicht zum ersten Mal. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich es höre, weil es sowas Kabarettistisches hat, ja. Nicht wahr? Und auch irgendwie traurig. Ich meine, Menschen, die sich so zutiefst verletzt fühlen und weinen müssen von Tränen, ist ja auch die Rede, weil sie eine andere Meinung hören, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie die so organisiert sind und wie sie so ihre Tage verbringen, ja, ganz offensichtlich in so einer Art Zwinger, ja, wo man nur so unter sich und unter seinesgleichen bleibt. Es ist bizarr, ja, es ist eine bizarre Angelegenheit.
Wie waren das denn so? Erzähl Sie doch mal ein bisschen, weil diese Szenen ja doch so interessant waren, weil es ja doch viel Klartext gesprochen wurde, unter anderem von Ihnen. Aber das Publikum, die Mimik, wenn man da so in das auf den Videos sehen konnte, also diesen geradezu Ekel deutlich gezeigt haben, den man diesen Aussagen hier nehmen kann.
Ja, ich habe das selber, als ich da war und sprach, nicht so mitbekommen. Ja, man konzentriert sich ja dann so etwas auf den Text und schaut so mehr das Publikum als Ganzes an. Ich habe mir nicht einzelne Leute angeguckt, sondern das erst hinterher registriert. Interessant war, dass ja sowohl bei meiner Rede als auch bei anderen Unpersonen wie Petra Kelly oder Johanna Grutter, da wurde ja nicht oder selten so gebuht oder protestiert. Also ich glaube, bei mir gab es zwei Buhrufe, das habe ich gar nicht gemerkt, als ich da oben stand, das wurde mir nur hinterher erzählt. Aber das war ja doch wirklich wenig. Ja, die Leute waren wirklich verdattert. Ja. Und weil in ihren Augen ist ihnen ja wirklich der Leibhaftige entgegengetreten und die Leibhaftigen sind ihnen entgegengetreten. Aber es muss für sie wahnsinnig schwer gewesen sein, das an irgendetwas festzumachen. Denn ich bilde mir ein, dass es jedenfalls dem, was ich da gesagt habe, dem zu widersprechen gar nicht so einfach ist. Kollege Ulf Proschardt hat anschließend irgendwo geschrieben, er wundere sich über diese Aufregung, weil das doch eigentlich größtenteils so Selbstverständlichkeiten gewesen seien, die ich gesagt habe. Und dieses Gefühl hatte ich auch, dass es nicht besonders aufregend ist, was ich da sage. Das ist jetzt nicht irgendwie gespielte Bescheidenheit oder sowas, sondern ich war wirklich nicht der Auffassung, dass das irgendwie so ein dolles Ding ist, was ich da erzähle. Ich dachte, ich liste da so ein paar Selbstverständlichkeiten über Demokratie und über Mehrparteiensysteme und über Pluralismus auf. Nichts, was irgendwie sonderlich originell wäre. Aber da, in diesem Kreis, war es dann doch originell.
Ja, aber Sie sagen es ja schon so ein bisschen, es schien ja so zu sein, oder es war jetzt wirklich spannend an diesem Moment, dass es wirklich Fassungslosigkeit war, weil es überhaupt diese Konfrontation mit dieser anderen Meinung, auch wenn sie sagen, sie wäre selbstverständlich, ja offenbar gar nicht mehr gibt oder jedenfalls total schockierend und wie gesagt, körperlich kaum auszuhalten war im Endeffekt.
Ja, das Ganze ist wirklich ein einziges großes Plädoyer dafür, Leute öfter zusammenkommen zu lassen. Also man sollte sich wirklich an die Existenz dieser fremden anderen Menschensorte gewöhnen. Und das gilt natürlich für beide Seiten, selbstverständlich. Wenn man jetzt in ein sehr konservatives Saalpublikum plötzlich irgendjemanden von der extremen Linken, also ich bin ja kein extremer Rechter, aber jemanden, also der irgendwie den total gegen den Strich geht, da hineinschubst und sagt, jetzt erzähl mal was. Ich weiß nicht, was meinen Sie? Würde es da ähnliche Reaktionen geben? Also es wäre jedenfalls da auch wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung spürbar bei den Leuten.
Ja.
Und worauf ich hinaus will, ist, dass es wirklich notwendig ist, also Formen zu finden, in denen Menschen sehr unterschiedlicher Grundüberzeugungen miteinander reden. Das wäre eigentlich eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja aber jetzt in unzureichendem Maße nachkommt, würde ich sagen. Man kann jetzt nicht behaupten, dass sie es gar nicht machen. Es sind ja auch so ein paar Versuche erkennbar gewesen in letzter Zeit. Das muss natürlich häufiger stattfinden, einfach um friedliche Verhältnisse und Gesprächskultur und irgendwie zivilisierten Streit möglich zu machen in diesem Land.
Ja, also das ist eine spannende Frage, wie es wohl beim konservativen Publikum aussieht. Sicherlich gäbe es da auch Befremden, aber was ich doch denken würde, ist, erstens muss man sagen, als Konservativer ist man in diesem Land ja doch mehr mit linken Meinungen zwangsweise, kann man sagen, konfrontiert. Also die Konfrontation kann da nicht mehr so ganz so schockierend
sein. Stimmt, die Überraschung ist nicht so groß.
Ja, und ich würde auch immer sagen, man muss sich auch immer selbstkritisch da messen und sich fragen, ja, mit dem Diskurs ist man wirklich gesprächsbereit und so, was man immer so sagt. Mhm. Aber ich würde es doch sagen, also ich könnte mir jedenfalls für mich nicht wirklich vorstellen, dass man bestimmte politische Richtungen gibt, die man nun gar nicht schätzt und so. Mhm. Aber dieser gerade so körperliche Ekel vor den Menschen, die das vertreten, ist doch etwas, was ich muss sagen, auch nach längerem Nachdenken irgendwie schwer zu erklären ist oder schwer zu fassen ist.
Ja, es ist für Linke, glaube ich, sehr schwierig zwischen Menschen und eben ihren politischen Haltungen zu unterscheiden. Ja. Das hatte diese Hamburger Geschichte hatte ja eine Vorgeschichte, die vielleicht auch ganz interessant ist. Ich war ja eigentlich für einen ganz anderen Prozess gecastet. Ich sollte in Wien auftreten bei einer anderen Inszenierung des gleichen Regisseurs Milo Rau, der macht solche Sachen öfter, das ist so ein bisschen seine Spezialität, und da sollte es um das Verhältnis zwischen Kunst und Moral gehen. Vereinfacht gesagt lautete die Frage: Kann ein Mensch ein Schwein sein und trotzdem gute Kunst machen?
Und was wäre Ihre Antwort?
Ich will natürlich ja, selbstverständlich. Ja. Also das Kunstwerk in dem Moment, in dem es fertig ist und in der Welt ist, führt es ein Eigenleben. Also ist ein eigenes Geschöpf. Und was wollen Sie denn bei Shakespeare machen, von dem man sich überhaupt nicht nur bruchstückhaft etwas weiß? Vielleicht war er eine Frau oder schwarz oder was. Es gibt 1000 Theorien. Also da kann man da kennt man ja die Schöpferperson nicht oder vielleicht nicht oder nur halb. Und im Übrigen ist wirklich das Werk unabhängig von der Künstlerperson zu betrachten. Natürlich kann ein fieser Mensch ein interessantes Kunstwerk schaffen, unter Umständen vielleicht gerade deswegen, weil er fies ist oder sie fies ist. Und es gab so ein, also das war ein interessantes Ding. Unter anderem ging es da um einen Wiener Aktionskünstler namens Mühl, so eine Figur des Kunstbetriebs 70er, 80er Jahre. Der hatte so eine Kommune. Er war der Oberguru. Er hatte das Jus Primae Noctis bei den Kindern der Kommunemitgliedern. Also wenn die Mädchen so 12, 13 waren, dann wurden sie ihm zugeführt. Und er missbrauchte sie und anschließend malte er sie. Also das war nicht seine einzige künstlerische Aktivität, aber eine der bekannteren. Mhm. Und der Mühl wurde dann wegen Kindesmissbrauch verurteilt, hat ein paar Jahre im Knast gesessen. Danach ist er von Österreich nach Spanien gegangen, hat weitergemacht, hat er eben in Spanien eine Kommune gegründet und hat das Gleiche die nach den gleichen Regeln funktionierte. Und bei den Bildern dieses Mühl, also er hat die Mädchen nach dem Missbrauch, um das nochmal zu sagen, hat er sie gemalt.
Ja. Nach dem Missbrauch.
Ja, ja. Und diese Bilder werden immer noch gehandelt für Hunderttausende, ja. Und da würde ich schon sagen, da ist steckt die Schuld in dem Kunstwerk drin. Also dieses, also ich bin dagegen, dass mit solchen Bildern gehandelt werden darf, weil das Persönlichkeitsrecht dieser Kinder, die sind inzwischen so 40, ja, oder also sagen wir zwischen Mitte 30 und Ende 40 sind so etwa die Opfer, und deren Persönlichkeitsrechte werden hier massiv verletzt durch sowas. Und das ist also eine Kunst, die befleckt ist, würde ich sagen, ganz klar. Aber ich hatte einen einfacheren Klienten, ich hatte Rammstein. Und bei Rammstein hatte sich ja, diese ganzen Beschuldigungen haben sich ja bei der polizeilichen Recherche in Luft aufgelöst. Mhm. Es war überhaupt kein Nachweis dazu zu führen, dass der Till Lindemann eine Frau zu irgendwas gezwungen hätte. Ja. Und wenn Groupies freiwillig mit einem Star schlafen, dann verwirklichen sie nur ihre sexuelle Freiheit. Ja, sie dürfen sich das aussuchen, was sie mit wem machen. Also ich sollte also da Rammstein verteidigen und dachte, das wird easy. Ja. Das, wenn ich da keinen Freispruch rauskriege, dann bin ich eine Flasche als Anwalt. Und ich wurde aber krank und lag also fiebernd im Bett während dieser, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich war also nicht so richtig vernehmungsfähig da in dieser Zeit. Ja, und dann so 2-3 Monate danach riefen die Theater, Robert Miesig war der Dramaturg, glaube ich, ist er von der Sache, der rief dann an und sagte, ob ich in Hamburg was machen wollte. Und da dachte ich, ja, dann mache ich das. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da hätte bewerben können oder so. Ich meine, sie haben ja auch Absagen kassiert, ja, sie wollten, sie haben 2-3 Leute von der AfD auch geladen. Die wollten aber alle nicht. Das wäre natürlich ein viel, viel stärkerer Tobak für das Publikum im Thalia-Theater gewesen. Da hätte man noch.
Die wollten nicht.
Die wollten nicht, ja. Maximilian Krah hatten sie zum Beispiel gefordert. Und ich denke, das ist ja eigentlich kein Angsthase. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube, dass der irgendwie das schon irgendwie ausgehalten hätte, was ihm da blüht. Aber die wollten nicht. Und das ist schade, ja. Und das hätte dieser Theaterveranstaltung noch gleich einen ganz anderen Drive gegeben. Ja. Stattdessen musste man sich mit so Ersatzfiguren wie Petra Kelly zufrieden geben, die überhaupt nicht mit der FD, mit der AfD gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Und die ja auch aus einer ganz anderen Phase der Parteigeschichte kommt. Aber ja. Die ist dann da eben hingegangen.
Wie würden Sie eigentlich diese Prozessmetapher sehen? War das so einfach ein Hebel, ein künstlerischer Hebel, um ins Gespräch zu kommen? Oder war das so ein bisschen auch die einzige Form, wie man vielleicht noch mit bestimmten politischen Kräften reden möchte, nämlich auf der Anklagebank?
Das ist eine interessante These. Das kann schon sein. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine reizvolle theatralische Form ist. Ja. Schirach hat ja auch sowas Ähnliches gemacht. Also dieser Prozess, da ging es, glaube ich, darum, ein Flugzeug fliegt auf ein vollbesetztes Stadion hin. Würde man dieses Flugzeug zum Absturz bringen und dadurch alle Leute töten, die in diesem Flugzeug sitzen, um das Stadion zu retten? Ich hoffe, dass ich es richtig zusammenfasse. Es ist mir jetzt gerade spontan als Beispiel eingefallen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das der Inhalt dieses Stücks gewesen. Und darüber wurde eben dann auch ein Prozess geführt. Also die Idee, kontroverse Themen oder interessante Fragen in so ein Prozessgewand zu kleiden, die ist schon öfter umgesetzt worden. Und das ist auch eine reizvolle Geschichte, glaube ich. Ich meine, Antigone hat ja auch sowas davon. Also es ist eine alte Idee und es ist reizvoll und es funktioniert auch ganz gut. Das hat ja das in Hamburg auch gezeigt. Und die Frage, soll die AfD verboten werden, war ja auch eine aktuelle Frage und eine kontrovers diskutierte Frage. Insofern war das einfach eine gute Idee, würde ich sagen. Warum man das Prozess gegen Deutschland nennt, habe ich allerdings nicht verstanden, weil die AfD ist ja nun nicht mit Deutschland deckungsgleich. Das würde nicht mal sie selbst behaupten. Und Also das hat sich, also ich habe drüber nachgedacht und bin nicht darauf gekommen, aber Prozess gegen die AfD war es, konnte man es ja auch schlecht nennen, weil darum ging es ja nur so ungefähr. Ich weiß nicht, warum das so hieß, aber der Saal war jedenfalls voll und das Medienecho war groß.
Ja. Was, oder erzählen Sie doch vielleicht mal, wie viel Sie danach, aber vielleicht auch ansonsten, eigentlich so angefeindet werden. Das würde mich deswegen interessieren, weil Sie ja jetzt jemand sind, und Sie haben das ja gerade schon für Ihre Rede, das war ein bisschen bescheiden gesagt, Sie kommen ja von links und Sie waren ja bis ganz vor kurzem noch ein der großen Zeitkolumnisten. Und, ja. Und Sie haben es ja selber gesagt, und eigentlich diese Rede ist ja sehr, würde ich zumindest sagen, sehr Common Sense orientiert. Also Sie sagen ja im Wesentlichen so etwas wie, die Rechte darf man nicht verbieten. Das ist ja noch nicht mal rechts im engeren Sinne.
Das ist liberal, würde ich sagen.
Ja, es ist eigentlich ein sehr Grundkonsens, den Sie da appelliert haben. Aber trotzdem, wie viel Anfeindung gibt es auch da schon?
Also ich muss zunächst mal sagen, dass die Tatsache, dass ich bei der Zeit aufgehört habe, hat keinerlei politische Gründe gehabt. Ja. Ich habe da nicht aufgehört, weil ich nicht mehr schreiben durfte, was ich will, oder weil irgendwie der Druck für mich zu stark geworden wäre oder sowas. Damit hatte das überhaupt nichts zu tun. Ich habe da über Jahre hinweg meinen Kram machen können. Natürlich gab es manchmal Diskussionen, manchmal wurde auch ein Satz weggelassen, aber im Großen und Ganzen herrschte da ein freies Klima und ich beschwere mich da über gar nichts. Also im Gegenteil, es war eine sehr schöne Zeit und ich habe viele tolle Kollegen dort gehabt. Ja. Also das.
Sie wurden ja auch sehr groß geehrt zum Abschied.
Ja, es war eine tolle Zeit, aber ich habe das 24 Jahre gemacht. Und wenn Sie mal 24 Jahre hier sitzen an diesem Tisch, mit Leuten Gespräche führen.
Oh je.
Und es hat Ihnen 20 Jahre lang großen Spaß gemacht. Aber irgendwann kommt ein Moment, wo Sie vielleicht dann denken, könnte ich vielleicht mal was, vielleicht sollte ich auch mal ein Lied singen oder so irgendwas anderes machen. Also ich hatte einfach, hatte nicht mehr die Lust und ich habe nicht mehr so gebrannt wie Jahre zuvor. Das merkt man dann auch irgendwann mal. Und dann sollte man Schluss machen. Ich hab mir gesagt, du wirst auf keinen Fall so lange warten, bis du wirklich signifikant schlechter geworden bist und sie dir den Weg zur Tür zeigen. Ja, das wird nicht passieren. Deswegen war mein Plan, das zu machen, bis 25 Jahre um sind, das ist ein wunderbarer Moment, 25. Jubiläum, ja, wunderbar. Also man kann mir auch nicht vorwerfen, dass ich kein Durchhaltevermögen gehabt hätte, das wirklich nicht. Und aber dann kam eben dieses Angebot von Bild, ja. Und deswegen habe ich das dann gemacht, also weil das kriegt man halt nur einmal und da konnte ich jetzt nicht sagen, wartet noch ein Jahr, ne? Das ging nicht. Also das zu dieser Frage. Ja. Und was die Anfeindungen angeht, also ich bin schon ein paar Mal auf der Straße angepöbelt worden, also vom Fahrrad aus, du Nazi und so, dass du also da in dem Kreuzberger Kiez, wo ich gewohnt habe, aber ich will jetzt um Gottes Willen hier keine Opferrhetorik oder so. Also wirklich, ich fange auch nicht an zu weinen, ja, ich brauche keinen Therapeuten und keinen Voodoo-Priester oder sowas, es macht mir nichts aus. Also ich beklage mich über gar nichts.
Ja, also Nazi ist aber auch schon bei Ihnen.
Ja, aber ein anderes Wort haben diese Leute doch nicht zur Verfügung. Ja. Darüber habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben. Ah, ich habe vieles geschrieben, ja, also auch darüber, dass das wirklich so ein Allerweltsscheiß geworden ist. Ich meine, wenn man die Monstrosität dieser Verbrechen vergleicht, damit, dass das jetzt sozusagen die kleinste Kleingeldmünze bei der Diffamierung Andersdenkender geworden ist, dann ist das sehr, sehr traurig, ja. Das hat sich ja vollkommen von den Realitäten gelöst, ja. Schon die Bezeichnung Faschist, ja, hat sich ja von den Realitäten gelöst. Denn der Faschismus ist ja eine Form autoritärer Regierung gewesen, die Oppositionsrechte nicht geachtet hat, die politische Gegner gekillt hat. Manchmal war sie auch expansiv. Aber die Nazis waren eine war eine besonders radikale und besonders zerstörerische Spielart davon. Ich meine, Gasöfen und Todesfabriken zu bauen, das hatte Mussolini oder Franco oder solche Leute, die haben das nicht gemacht. Ja, und ich behaupte, sie waren auch nicht so gestreckt. Also der deutsche Nationalsozialismus ist eine ganz besonders radikale Form des Vernichtungswillens gewesen. Ja. Ich würde also wirklich General Franco in Spanien würde ich nicht mit Hitler in einen Topf stecken, was nicht bedeutet, dass ich also gerne sein Adjutant gewesen wäre. Das nicht, ja. Aber also diese ganze Wortwahl der Linken ist also ein Zeugnis der Geschichtsvergessenheit, würde ich sagen, und der Verwirrung.
Ja.
Und sie dient ja, im Grunde wissen das auch einige dieser Leute, es sind ja kluge Leute dabei, es dient eigentlich nur der Diffamierung anderer. Deswegen darf man das auch nicht zu ernst nehmen, das sind ja Dummköpfe.
Ja, aber diese Verwischung ist natürlich schon enorm. Also es fängt ja an bei diesem Begriff Faschismus.
Ja, der wird ja auch wirklich bedeutungsfrei verwendet.
Hm. Ich lese mal einige Ihrer Sätze vor aus Ihrer Rede. Ja. Ihnen werfe ich vor, dass Sie wirklich wissen, was Sie tun. Sie wissen, dass Sie nicht das Vierte Reich verhindern, sondern dass Sie lediglich Ihre politische Konkurrenz ausschalten möchten. Wie viel würden Sie sagen, ist eigentlich bei diesem ganzen großen Kampf gegen Rechts, den wir da erleben, tatsächlich so instrumentell, zur Machtgewinnung eigentlich?
Ja, also das hat sicher viel damit zu tun. Ich kann Ihnen da keinen Prozentsatz angeben, aber was ja bemerkenswert ist, ist, dass über ein AfD-Verbot gesprochen wird oder zumindest bis vor kurzem gesprochen wurde. Also ich habe den Eindruck, dass sich diese Pläne irgendwie erledigt haben, weil sie juristisch wirklich schwer umzusetzen sind, ohne das Recht zu beugen. Also gegen die AfD sollte ein Verbot kommen. Es gibt aber Parteien und Gruppierungen, die deutlich rechts von der AfD stehen. Der Dritte Weg ist so ein Beispiel. Und da gibt es ja noch so andere völkisch-nationalistische Klein- und Kleinstparteien. Gegen die macht man nichts. Es ist also tatsächlich so, dass man eine Partei verbietet, die ziemlich weit rechts steht, während man Parteien, die noch 200 Meter weiter rechts stehen, ungestört rumfuhrwerken lässt. Also die Logik dieses Parteienverbotes wird ja einzig und allein mit der Tatsache begründet, dass die Partei Erfolg hat.
Ja.
Es kann nicht politisch inhaltlich begründet sein. Sonst müsste man jetzt erstmal mit dem Verbieten bei diesem dritten Weg anfangen. Das tut man aber nicht. Also zu sagen, wir verbieten alle Parteien, die besonders erfolgreich geworden sind, ja. Da möchte ich mal das Gericht erleben, dass diese Begründung für ein Parteienverbot ernst nimmt.
Ich lese mal weiter vor. Nee. Sie müssen sich damit abfinden, dass es nicht immer nach Ihnen läuft. Falls Sie das nicht können, liegt das Problem bei Ihnen.
Ja.
Aber vielleicht kommt daher ja die ganze Wut.
Ja, das war vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, aber ich glaube, es trifft den Kern der Sache. Ja. Manchmal kommen einem Leute in so politischen Auseinandersetzungen vor, wirklich wie Kinder, die nicht wollen, dass man ihnen ihr Spielzeug wegnimmt. Ja. Aber so ist das nun mal. Also Macht wird auf Zeit vergeben und natürlich muss in einer Demokratie die Richtung auch geändert werden können. Das ist doch klar, sonst hat sie doch überhaupt keinen Sinn, sonst ist es doch keiner. Und was wir im Moment haben, jetzt mal ganz unabhängig von der AfD als Partei ist, dass dieses Großschiff Demokratie, sind wir wieder bei der Titanic, also nicht die Richtung ändern können darf. Ja? Denn dadurch, dass es die Brandmauer gibt und die Unionsparteien nicht die Spur eines Druckmittels haben gegen die Parteien, die links von ihnen stehen. Sie müssen Deals machen mit Parteien, die links von ihnen stehen, zumal die FDP ja jetzt auch weg ist. Ja. Dadurch sind Kurskorrekturen nur allenfalls in homöopathischen Dosen und mit Zustimmung der Sozialdemokratie, der Verzwergten, denkbar. Also das ist wirklich eine Situation, die ich mit so einem Gefühl dafür, was Demokratie eigentlich bedeutet, nicht in eins bekommen kann. Demokratie bedeutet, dass du die Richtung ändern darfst als Wähler, wenn du die Mehrheit hast. Also wenn dann ändert sich eben die Richtung. Und das ist ja in der Geschichte der Bundesrepublik auch schon einige Male passiert. Also ich habe ja, also meine erste Wahl war die Willy-Brandt-Wahl 72. Da durfte ich zum ersten Mal wählen. Und da ist ja tatsächlich signifikant die politische Richtung geändert worden. Mhm. Und natürlich, und die Unionsparteien kochten ja vor Wut. Ich meine, die dachten, weil sie ja wirklich seit Adenauers Tagen regiert hatten, die dachten, also wir haben also ein Abo darauf. Also es darf es überhaupt nicht geben, dass jemand Kanzler wird und der ist nicht von uns. Das akzeptieren wir nicht. Das war nicht vorgesehen. Und da war natürlich auch die Stimmung extrem giftig. Und natürlich gab es Beschimpfungen und Herabsetzungen ohne Ende. Ich meine, jeder politisch interessierte Mensch hat sich ja vielleicht mal so alte Bundestagsdebatten angeguckt mit so Rednern wie Wehner und Strauß, die wirklich vom Leder gezogen haben. Ich habe ja auch Strauß zitiert in der Rede, also mit Äußerungen, für die man heute an die Wand genagelt werden würde. Aber das war eben die politische Tonlage war rau und die Leute waren hinterher aber imstande, sich nebeneinander an einen Kabinettstisch zu setzen, ja. Strauß und Brandt, ja. Strauß hat, glaube ich, sogar mal Volksverräter in Richtung Brandt gesagt, nicht ihm ins Gesicht, sondern in irgend so einer Rede, ja. Also wurde wirklich mit Dreck geworfen, natürlich von der linken Seite auch, klar. Also, aber man wusste, das ist Rhetorik, das ist natürlich ein Stück politisches Theater, das ist es ja auch. Und letzten Endes muss man dann gucken, dass man zusammen was zustande bringt, was Sinnvolles.
Ja, Sie sprechen gerade über die rhetorische Schärfe. Da gab es ja dieser Woche diesen großen Satz von Friedrich Merz, der sich auf die Titel Homepage vom Spiegel geschafft hat und dieses Land ja auch in zu viel Belustigung zumindest gesorgt hat, dass Friedrich Merz ja gesagt hat, kein Kanzler vor ihm hätte es so schwer gehabt wie er, hätte so viel ertragen müssen.
Ja,
also,
ja,
hätte
ja
so viel ertragen müssen wie er.
Ja, 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 da habe ich gedacht, also diese Therapeuten und die man ins Thalia-Theater in Hamburg geschickt hat, um die Leute von diesen Schmerzen zu heilen, die man ihnen zugefügt hat, die muss man gleich zu Friedrich Merz weiterschicken, dass sie denen auch wieder aufrichten. Aber jetzt mal im Ernst, also ich glaube, heute was zu diesem Thema geschrieben, was beginnt mit einem Zitat von Helmut Schmidt. Politik ist ein Kampfsport, hat Helmut Schmidt gesagt. Und damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass man sich da halt nicht immer mit Samthandschuhen anfasst. Das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ja, also da kann es schon mal fetzen. Ne? Und das muss man halt aushalten. Und vor allen Dingen bei Merz finde ich das ganz besonders befremdlich, weil Merz ja andere Leute, die irgendwas sagen, was ihn stört, in einer unglaublichen Zahl mit Strafverfahren überzogen hat. Mhm. Ja, bekannt geworden ist ja die Sache mit dem Pinocchio, dass ihn jemand also mit Pinocchio verglichen hat. Und
er hat allerdings nicht die Strafanzeige gestellt.
Ja,
hat die Staatsanwaltschaft schon ganz von alleine gemacht.
In vorauseilendem Gehorsam. Ja, aber er selbst hat auch, glaube ich,
eine ganze... Er hat auch viele gestellt.
Er hat viele gestellt. Also er teilt da ja auch aus. Ich meine, die Leute, die da so einen Strafbefehl kriegen, die unter Umständen jetzt auch nicht sonderlich wohlhabend sind, für die ist das ja sehr unangenehm. Ja. Also es muss ja jetzt nicht immer gleich morgens die Polizei an der Tür klingeln. Wenn ein Strafbefehl über 500 Euro ins Haus flattert, ist das ja auch unangenehm genug. Das ist wirklich eine seltsame Geschichte. Also man darf das, wenn man in dieses politische Geschäft geht, muss man das, finde ich, bis zu einem gewissen Punkt an sich abperlen lassen. Natürlich gibt es eine Grenze. Ich denke da immer an die Beschimpfungen, die Renate Künast über sich ergehen lassen musste. Also kann man gar nicht wiederholen. Das war also absolut unterste Schublade. Und da wurde tatsächlich die beschimpfende Person in der ersten Instanz freigesprochen. Meinungsfreiheit, aber das waren wirklich so gossenartige, auch in sexuelle gehende Beschimpfungen. Und ich war sehr dafür, dass das in der zweiten Instanz aufgehoben wurde und dann ein Urteil erfolgte. Es gibt schon also eine Grenze, ja, das ist völlig klar. Aber auch Politiker sind ja nicht, gehen ja nicht ihre Menschenwürde verlustig, dadurch, dass sie reingehen. Aber sowas wie Pinocchio zum Beispiel, das ist wirklich lachhaft. Mhm.
Ja, wäre es denn angebracht, dass Politiker einfach ein bisschen mehr aushalten müssten? Ja. Ich frage mich so ein bisschen, das ist ja auch so die allgemeine Erzählung über unsere Zeit, dass ja die Spaltung, die Polarisierung, die Rhetorik, die Verschärfung und so weiter, wie Friedrich Merz sagt, nie musste jemand so viel ertragen. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Ich kenne das ja nur aus den Büchern. Aber manchmal denke ich mir, also eigentlich war es doch früher eigentlich noch viel härter als heute, oder?
Ja, es war härter. Und deswegen wundert mich ja also auch dieses Gejammer so. Ja. Also es ist also wirklich, es gibt ja dieses böse Wort von der Opferolympiade. Ich glaube, Tilman Krause hat das als erste Mal in der Welt geschrieben. Also das ist so eine Art Opferolympiade. Es gibt eine unausgesprochene. Wer ist kann sich am überzeugendsten als Opfer darstellen? Das ist ja lachhaft, so etwas. Ja.
Auch das hat Friedrich Merz übernommen.
Ja. Er möchte jetzt auch Opfer sein. Ja. Aber ich meine, es hat wirklich Kanzler gegeben, die auch Schlimmes mitmachen mussten. Helmut Kohl, immer Birne, der wurde ja als Birne auf dem Spiegelcover gezeigt. Ja, ich meine überhaupt die Spiegelcover, also die ja teilweise wirklich auch unter die Gürtellinie schlagen. Ich weiß nicht, ob Kohl irgendwann mal gegen irgendeine Birnengeschichte geklagt hat, aber Kohl war, glaube ich, nicht so ein aktiver Strafverfolger bei solchen Sachen.
Es gibt doch dieses Video, wo Kohl so irgendwie geworfen wird und dann
da stürzt er sich
in die Menge, um den zu verprügeln.
Ja. Also wenn er ihn,
wäre das Vorbild für den neuen Umgang mit Streit.
Da ist ihm halt der Kragen geplatzt. Ja. Oder er hat aber auch die Person, glaube ich, nicht erwischt, die er erwischen wollte.
Er wurde zurückgehalten.
Ja, seine Leibwächter waren beschäftigt, ihn zu stoppen und nicht ihn zu schützen.
Ja, aber war doch noch ein Kanzler.
Naja, ich weiß gar nicht, was der gerufen hat, den er da. Was musste man rufen, um Kohl so in Rage zu bringen?
Ich glaube, der hat ihn beworfen, oder?
Beworfen, ja.
Oder? Vielleicht geht es auch mit meiner Fantasie durch.
Also ich kenne noch das Bild, wie er da auf diesen Kirchplatz, Platz von der Kirche oder ist es ein Rednerpult? Er rennt jedenfalls über eine relativ weite Strecke
er läuft wirklich
auf den zu. Ja, also,
und will ihn sich packen, will ihn sich schnappen.
Das einzige Bild, wo man also wirklich Helmut Kohl beim Sport machen sieht oder beim Rennen, ist das.
Ja. Ja, ich bin so sehr gestolpert über diesen Satz von Friedrich Merz. Er ist ja auch einfach sehr lustig. Aber weil man sich doch wahrscheinlich denkt, also Helmut Kohl musste und Konrad Adenauer, denke ich mir auch immer so mit Kurt Schumacher, so, die mussten wahrscheinlich doch ein bisschen mehr ertragen, oder?
Ja. Aber ich meine, die Frage ist, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, im März ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt wirklich die unbekannteste, der unbeliebteste der unbeliebteste Kanzler, den wir je hatten. Und das nach so kurzer Zeit. Ich frage mich, wie er da rauskommen will.
Ja, haben Sie dieses Spiegel-Interview mal gelesen? Also
Nee, ich habe den Spiegel nicht.
Ja, also ich fand das schon so ein bisschen, man hatte schon das Gefühl, also halb hat er schon aufgegeben. Also weil es war schon sehr so, es war ja nur noch so nach innen gerichtet. Ja. Also es ging ja nur noch um sein Befinden und alles ist so gemein und also so auch ein bisschen, dass er schon dann so ein bisschen nach Ausreden eigentlich sucht, warum es dann vielleicht gescheitert ist, wer dann Schuld hat oder so.
Da fehlt irgendwie der Kompass. Habe ich das Gefühl, der ist eine Kompassnadel, die so ständig sich im Kreis dreht. Ich habe das schon gedacht, als bei den Geburtswehen dieser Regierung diese Abstimmung erfolgte zur Migrationspolitik, wo er mit den Stimmen der AfD was machen wollte. Ich meine, das war natürlich im Grunde richtiger Move, ja. Also Unabhängigkeit zu signalisieren und der SPD und den anderen Parteien zu signalisieren, ich kann auch anders. Und dann sofort kommt der erwartbare Druck. Also nichts an den Reaktionen von SPD, Linken und Grünen war irgendwie überraschend. Dass sie vor Wut toben würden, wenn er so etwas macht, es ist doch klar gewesen. Ja. Und dann einzuknicken davor, ist ja das Schlimmste überhaupt. Ich finde, man muss sich vorher überlegen, wenn ich das tue, wenn ich mit den Stimmen der AfD was mache, was wird dann passieren? Das ist völlig klar, was passieren wird. Wie reagiere ich dann? Es hat nur Sinn, sich auf sowas einzulassen, wenn man den Druck, der dann kommt, auch aushält.
Ja, wobei, das fand ich auch so einen verrückten Moment eigentlich in Deutschland, weil man ja wirklich gesehen hat, okay, er macht das, dann kommt der Druck und er kam ja nicht nur medial und politisch, und er kam ja wirklich auch auf den Straßen und mit dem Versuch, Parteibüros der CDU zu stürmen.
Ja.
Und dann ist man umgefallen und man konnte ja in diesem Moment eigentlich sehr klar sehen, okay, Friedrich Merz, und das hat ja offenbar auch resoniert mit seiner Partei, mit seinen Wählern, wollte etwas anderes, und dass es dann doch wieder anders kam, war ja nur noch ein Produkt von Einschüchterung, wenn man so will, oder von Angst. Und das bringt uns ja doch ein bisschen zur Frage, wie sehr eigentlich diese Angst mittlerweile unsere ganze politische Struktur irgendwie beherrscht. Das ist ja doch etwas beunruhigend eigentlich.
Ja, Angst und Druck der Straße. Ja, es gibt ja keinen Druck der Straße von rechts. Es gibt Druck der Straße fast ausschließlich von links. Ja, die bürgerlichen Elemente, die trauen sich ja nicht auf die Straße. Die sind auch nicht so kampfestüchtig, höchstwahrscheinlich. Und das ist schon bedenklich. Und es wird ja ständig, wir haben ja schon darüber geredet, ständig die Faschismusgefahr konstruiert. Ich meine, ein Teil dieser der Vorgeschichte der Nazi-Machtergreifung war natürlich, dass es so einen massiven Druck der Straße gegeben hat. Und rivalisierende Kampforganisationen der Kommunisten und der Nationalsozialisten, und die sich da Schlachten lieferten und um die Herrschaft auf der Straße kämpften. Mhm. Es hat ja auch Druck von der Straße gegeben nach diesem Korrektivding, die Potsdamer.
Das war auch ein Geheimplan gegen Deutschland. Da sind wir wieder bei gegen Deutschland.
Ja. Und was mich bei diesem Korrektivding gewundert hat, ist, dass tatsächlich dann auch ein Bundeskanzler Scholz war, sich zum Demonstranten macht. Ich glaube, das hat es in der bundesdeutschen Geschichte noch nicht gegeben, so etwas. Also, dass ein Bundeskanzler demonstriert. Ich meine, wozu ist der denn Bundeskanzler? Also, wenn er was politisch erreichen will, dann soll er an seinen Schreibtisch gehen und nicht auf der Straße spazieren laufen mit demonstrieren. Das ist völlig absurd. Und was ja auch absurdes Theater war die Konstruktion, dass sich mit der Tatsache, dass zwischen dem Ort dieses Treffens, dieses angeblichen Geheimtreffens, das ja gar nicht so furchtbar geheim gewesen ist, und dem Ort der Wannsee-Konferenz eine relativ geringe Kilometerzahl befand. Wie viele Kilometer waren es? 3, 4 oder so? Oder
sogar 10, glaube ich. Es
war nicht am Wannsee, aber es war auch an einem See.
Es war auch an einem See, ja.
Das ist verdächtig. Auch an einem See und nur 10 Kilometer entfernt der See. Und dass sich daraus irgendwas politisch ergibt, ja. Das ist ja da werden ja in einer Weise die Leute für dumm verkauft, dass man ja an der Menschheit verzweifeln möchte.
Ja, also ich fand das auch so einen ganz zentralen, erhellenden, oder wie soll man sagen, Satz der vergangenen Jahre. Also so, wie das da auch so merkwürdig schwülstig in die Einleitung eingebaut würde, nur wenige Kilometer entfernt vom Haus der Wannsee-Konferenz, wo man sich fragt, wer soll das eigentlich, was soll jetzt sich der Leser dabei denken?
Also, da fällt mir eine nette Geschichte ein. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren mal für die Zeit eine Kolumne darüber geschrieben, dass man jeder lebenden Person nachweisen kann, sie sei ein Nazi. Vorausgesetzt, man hat eine entsprechende argumentative Entschlossenheit im Gepäck. Ja. Ein Beispiel dafür war Alice Schwarzer, die feministische Ikone. Alice Schwarzer hat gesagt, wir wollen die Hälfte der Welt. Das war genau das außenpolitische Konzept von Adolf Hitler. Ja, also ich meine, der Spiegel hätte sowas daraus machen können. Aber der schwierigste Fall war Roberto Blanco. Mhm. Also, und Roberto Blanco, als Schlagersänger muss er sich ja wirklich, also eigentlich fernhalten von Politik. Und ich habe dann das faschistische Sündenregister von Roberto Blanco aufgeschlagen. Am Ende glaubt man wirklich, dass Roberto Blanco also wirklich eine ganz schlimme Figur ist. Roberto Blanco hat am 29. April geheiratet. Am gleichen Tag wie Adolf Hitler und Eva Braun. Mhm. das kann kein Zufall sein. Das ist genau die gleiche Konstruktion wie die mit der Wannsee-Villa.
Ja.
Also ja, man nimmt da irgendeine Parallelität und konstruiert da.
Nee, ich habe mich wirklich gefragt, weil man kann ja jetzt auch, also niemand kann ja wirklich glauben, dass die jetzt bewusst diese Villa genommen haben, um in der Nähe der Wannsee-Konferenz. Also das kann ja nur wirklich keiner glauben.
Ja, also ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie einfach da günstig Räume gekriegt haben. Das ja.
Ja, aber doch ist jetzt die ganze Geschichte, wir witzeln darüber so und sie ist ja auch implodiert, aber eigentlich ist ja die ganze Wirkung, wenn man so will, auch irgendwo geblieben.
Naja, hat es nicht mit einer Blamage geendet für diese Korrektiv?
Ja, Korrektiv ist blamiert und es wurde vor Gericht zurückgenommen, aber ich meine, dass der Bundeskanzler damals und die Massendemonstration und die AfD-Remigration und der Verfassungsschutz, all das kann man ja gar nicht so wirklich rückgängig machen.
Ja, naja, aber ich glaube, letzten Endes ist es doch eine Niederlage gewesen für diese Truppe. Also beim nächsten Versuch werden sie, glaube ich, mit sowas wie der örtlichen Nähe zu irgendwas nicht mehr so leicht durchkommen, weil alle das lustig finden werden. Ja. Also wenn sich demnächst jemand trifft in der Nähe des Bürgerbräukellers oder so etwas, da kann man daraus, glaube ich, nichts machen.
Das reicht nicht,
der Bürger. Ja. Es ist ja überhaupt also ein Thema, das mich wirklich jetzt in den letzten Jahren stark beschäftigt hat, ist diese irre Kontaktschuld-Idee. Ja. Ja, die spielt ja auch bei der Hamburger Geschichte auch eine Rolle, ja, dass also ein Stuhl kontaminiert ist durch Leute, die mal drauf gesessen haben. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Ja. Also werde ich zum Nazi dadurch, dass ich aus einer Tasse trinke, aus der Rudolf Hess mal getrunken hat. Ich würde behaupten, das ist wirklich magisches Denken und man muss schon ein bisschen ballerballer sein, um darauf zu kommen. Ja. Und auch die Konstruktion von Kontaktschuld, dadurch, dass man mit Menschen redet oder mit Menschen an einem Tisch sitzt oder sowas, ist vollkommen irre. Ich meine, Schuld ist was Individuelles, die entsteht dadurch, dass ich etwas mache, etwas sage, etwas schreibe, das aus irgendeinem Grund schuldhaft ist. Schuld kann ja niemals dadurch entstehen, dass ich mit jemandem gemeinsam Straßenbahn fahre. Also dadurch kann nicht, das ist ja kein Virus, das überspringt. Und das ist ja eine linke Idee, dass das wirklich so eine Art Virus ist, den man sich holen kann. Das sind ja auch die Leute in dem Thalia-Theater, waren ja auch diese Überzeugung, wir holen uns diesen Virus, das ist wie Corona. Ja. Wir sitzen da jetzt hier in diesem Saal und dann kommen wir raus und am nächsten Morgen stehen wir auf und reden um den Mattenstein. Ja, das ist ja wirklich ganz gefährlich. Darum haben die auch so geweint, weil sie dachten, sie haben sich was geholt. Das ist so weit entfernt von Vernunft, ja, finde ich, diese Kontaktschuld-Idee. Und also deswegen, ich habe oft gesagt, dass ich mich also dieser Sache auf gar keinen Fall irgendwie beugen werde, dieser Sache. Ich rede mit jedem. Ja. Ich würde auch mit Leuten reden, die Linksterroristen sind. Ja, ich bin Journalist, ich meine, ich interessiere mich für Leute, auch natürlich für solche Leute auch. Ich habe auch mal korrespondiert mit einer RAF-Täterin. Ja, Sie können mir glauben, dadurch sind bei mir jetzt keine irgendwie RAF-Sympathien entstanden.
Und wie war das so? Was hat die so geschrieben?
Ach, sie wollte für eine akademische Arbeit, die sie da machte, wollte sie so ein paar Informationen von mir haben und dann haben wir so ein bisschen korrespondiert. Aber ich würde da überhaupt keine Ausnahme. Also auch wenn jemandem, ich finde ja, politische Meinungen sind kein Verbrechen, ja, aber ich würde auch auf jemanden zugehen, der wirkliche Verbrechen begangen hat. Natürlich würde ich das machen. Weil es in einer Gesellschaft auch immer einen Rückweg geben muss für Leute. Ich meine, ich rede jetzt nicht von politischen Positionen oder sowas. Ich rede von Leuten, die vielleicht jemanden erschossen haben oder so etwas, ja. Es würde da auch nicht irgendjemandem aus irgendeinem Grund das Menschsein absprechen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ich würde auch keine Exorzismusprozeduren über mich ergehen lassen, wie diese armen Teufel da im Hamburger Thalia-Theater das offensichtlich getan hat.
Ist es denn jetzt wieder gereinigt, das Thalia-Theater, oder?
Ja, ich weiß nicht, offensichtlich schon, ja, aber das Problem dieser Menschen ist doch, dass sie auch keine Kontrolle über ihr Publikum haben. Es ist doch auch nicht auszuschließen, dass vielleicht sogar ein AfD-Mitglied tatsächlich mal ins Theater geht. Und dann ist er aus ihrem Schüsselchen und hat auf ihrem Stühlchen gesessen. Und was ist denn dann? Das wissen sie ja gar nicht. Und dann setzen sie sich auf den gleichen Stuhl und sie holen sich das, diese Krankheit.
Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil wir sitzen ja hier im wunderschönen Kreuzberg in Berlin und das ist ja auch so ein Kreuzberger Ding, den Bezirk zu reinigen. Mhm. Also auch die Idee, dass es irgendwie besser wäre, wenn quasi die, die Nazis nicht in Kreuzberg, sondern vielleicht dann in Neukölln sitzen oder in Marzahn oder so.
Vor allem in Neukölln, wäre das.
Ja, es gibt sogar, es gibt sogar in Neukölln. Ja. Aber es ist ja doch irgendwie eine faszinierende Idee, dass sie wirklich versuchen, ihr unmittelbares Umfeld, wenn man so will, zu reinigen, ja.
Ja. Es hat was Religiöses. Ich glaube tatsächlich, dass diese links-woke Denkrichtung, die sich ja von der traditionellen Linken ein ganzes Stück unterscheidet. Ja, das historische Subjekt ist ja nicht mehr die Arbeiterklasse, sondern das sind Migranten und die Völker der dritten Welt. Das dritte Welt sagt man ja nicht mehr.
Der globale Süden.
Der globale Süden ist die aktuelle Formulierung. Ja, wollen wir mal korrekt bleiben. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte irgendwas sagen über diese. Ja, genau. Jetzt sage ich schon genau, wie die 20-Jährigen.
Ist das so was 20-Jähriges? Das war mir gar nicht klar.
Ja, exakt. Ja. Ganz oft genau.
Es war mir jetzt nicht klar, dass das.
Es zeigt, dass ich den Kontakt zur Jugend nicht ganz verloren habe, dass ich auch genau sage. Ich glaube, dass es dieser Nazi-Wahn, über den wir da jetzt gesprochen haben, also diese Reinigungsfantasie auch tatsächlich was damit zu tun hat, zu welcher Generation man gehört, tatsächlich. Meine Generation, auch noch Leute, die so ein bisschen jünger sind als ich, haben ja ganz, ganz viele echte Nazis gekannt. Die waren in der Familie, die waren Lehrer, mit denen hatte man zu tun. Ich hatte also auch mal einen Vorgesetzten, der in der SS gewesen war, schon in meiner journalistischen Karriere. Ich sag nicht, wer es war. Aber man kannte diese Leute und man wusste, dass das Menschen waren wie wir auch. Und ich bin keine Sekunde meines Lebens, bin ich mir sicher gewesen, ob ich damals nicht mitgemacht hätte. Ja, man kann das doch nicht wissen. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Nennnazis, sondern wir reden von echten Leuten, ja. Und wenn alle um dich herum das Gleiche sagen, wenn es überhaupt kein alternatives politisches Angebot gibt, dann ist die Versuchung doch mitzulaufen recht groß. Dazu die Karrierechancen, die zu bieten hatten. 33 Nazis sind ja alles junge Leute gewesen. Es war ja eine Jugend, ganz stark jugendgeprägte Partei. Und man konnte mit 30 alles Mögliche werden, was man normalerweise erst mit 50 werden konnte. Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich hoffe, ich hätte da nicht mitgemacht, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen. Und ich habe so viele Leute gekannt, die in der NSDAP gewesen sind, ein Großonkel von mir zum Beispiel, und die wirklich so interessante Leute gewesen sind. Ich mochte diesen Großonkel. Ich verabscheute wirklich diesen Zug an ihm und habe mich darüber auch nicht mit ihm unterhalten. Aber er war ein interessanter Mensch, ja, also sehr klug, sehr belesen. Man konnte über alles Mögliche mit ihm reden, nur nicht darüber. Aber die Generation vor diesen Woken-Leuten, die wussten, dass das nicht gerade eben nicht der Satan ist, der da irgendwann aus irgendeinem Loch gekrochen ist, sondern dass das Leute waren wie du und ich, wie wir auch. Ja. Und wenn man das mal begriffen hat, dann wird man auch so ein bisschen vorsichtiger, was diese Ausschlussfantasien angeht.
Ja, das ist eigentlich ein sehr spannender Punkt, den Sie aufheben, dass vielleicht dient der Ausschluss ja auch nur dem Weglaufen vor dieser Frage.
Dass man selbst vielleicht auch dabei gewesen wäre, ja. Aber diese Frage muss man sich stellen, und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man nur sagen, ich weiß es nicht. Außer vielleicht man ist in einem ganz stark politisierten Elternhaus aufgewachsen, das einen irgendwie dagegen imprägniert hätte. Sowas gibt's ja auch, aber bei den meisten Leuten ist das ja nicht der Fall.
Nein, absolut. Also das ist aber auch interessant eigentlich, wenn man das so sieht, weil wir haben ja diese omnipräsente Erinnerungskultur, die ja auch ganz zentral ist für die politische Betrachtung heute. Mhm. Aber sie handelt eigentlich nie, würde ich so mal ein bisschen runter, sie handelt eigentlich nie von dieser Nachdenklichkeit über so eine Frage, wie wäre man dabei gewesen? Weil natürlich, also ganz objektiv gesehen, wäre man sehr wahrscheinlich dabei gewesen.
Ja,
also,
weil die meisten waren es einfach
prozentual, ja. Zumindest in den Höchstphasen 1935, alles, was es dann da belastbar, da gab es so diesen Saarland, Volksabstimmung im Saarland zum Anschluss in Deutschland und so, gab es ja doch wirklich nur minimalste Gruppen in der Bevölkerung, die wirklich vehement zumindest das abgelehnt haben. Vielleicht waren nicht alle begeistert, aber also die Antwort lautet ja höchstwahrscheinlich, wäre man dabei gewesen. Weil man ja jetzt auch nicht davon ausgehen kann, dass unsere Gesellschaft heute so unglaublich viel moralischer wäre als die Gesellschaft. Damals gibt es jedenfalls relativ wenige Anhaltspunkte für.
Es ist interessant, was die Leute imprägniert hat, dagegen echte Nazis zu werden. Ich glaube nicht, dass man als damaliger 1933 Kommunist oder Sozialdemokrat so wahnsinnig stolz darauf sein konnte, irgendwie Anti-Nazi zu sein, denn die Nazis ließen einem ja keine andere Wahl als das. Ich meine, die steckten einen ins Gefängnis, die steckten einen ins Lager und an Überläufern hatten die kein Interesse, die Nazis aus diesem linken Lager. Aber sie hatten schon ein Interesse daran, dass Konservative zu ihnen überlaufen. Ja, da war die Versuchung viel größer. Denn die wurden ja von den Nazis genommen, wenn sie kamen. Ja. Und die konnten ja Karrieren machen, wenn sie bereit waren, sich darauf einzulassen.
Wobei es sogar, das ist ja auch ein, es gab ja auch wahnsinnig viele Überläufer aus dem Linken. Also die Gewerkschaften sind ja eigentlich das große Beispiel.
Ja, die Gewerkschaften
sind ja auch übergelaufen, wenn man das sieht. Im Endeffekt sind die übergelaufen.
Interessanterweise gab es in katholischen Kreisen viel Widerstand gegen die Nazis. Bei den Evangelischen nicht so. Ja, die waren, die Evangelischen sind sowieso immer dabei. Also wenn morgen die AfD regieren würde, wäre, glaube ich, die evangelische Kirchen wären die ersten, die sich dem anschließen würden. Das haben sie immer gemacht. Also da muss man sich keine Sorgen, die sind immer da, wo es warm rauskommt. Und die katholischen Priester sind resistenter gewesen. Und Adenauer ist ja das beste Beispiel dafür. Ich meine, Adenauer hätte ja auch die Option gehabt, zu Kreuze zu kriechen, hat er nicht gemacht. Zu Kreuze zu kriechen ist bei so einem Katholiken wie Adenauer vielleicht das falsche Bild, das nehme ich jetzt mal zurück. Aber und deswegen halte ich viel mehr von dem Widerstand der Offiziere, die das Hitler-Attentat gemacht haben 1944, als sagen wir mal von dem Widerstand von Kommunisten. Ich meine, die wurden halt einfach in den Knast gesperrt und die hatten aber unter die Nazis Karriere gemacht zu haben, hoher Offizier geworden zu sein, einen Eid geleistet zu haben, was für diese Leute wirklich was bedeutete. Ja, das war ja nicht so wie heute, dass man da mit den Achseln zuckt, sondern das war ja wirklich was Heiliges für die. Und dann zu sagen, wir machen nicht mehr mit und das in dem Bewusstsein zu tun, dass man es, wenn es nicht klappt, ganz sicher nicht überleben wird. Ja, dazu gehört was. Ja? Also vor diesen Widerstandskämpfern habe ich eine größere Achtung als vor denen, die nie die Versuchung hatten, mitzumachen und auf die Art und Weise irgendwie zu Wohlstand und Ruhm zu kommen.
Ja, ist auch eigentlich ein interessantes Kapitel, weil auch das ja sozusagen so ein fast schon zur Pose gehört heutzutage, da ganz fein drüber zu urteilen, was denn da zum Beispiel die Motive des 20. Juli gewesen wären und dass das ja doch Mitläufer gewesen wären und ob die nicht doch auch anti- oder antidemokratisch gewesen wären und so. Also die moralische Interpretation von uns selbst, wir werten uns selbst ja so hoch, dass wir schon der Meinung sind, wir hätten das Recht quasi moralisch über die Attentäter vom 20. Juli, also die ja in Teilen jedenfalls ihr Leben gegeben haben für den Kampf gegen Nationalsozialismus, darüber uns noch moralisch zu erheben und zu sagen, naja, aber ihr habt vielleicht aus den falschen Gründen getan. Also so weit reicht ja eigentlich die Hybris.
Und diese Leute, die teilweise sehr, sehr konservative Vorstellungen hatten und sie hätten jetzt nicht gleich nach dem Attentat.
Also die waren auch antidemokratisch. Also
das grüne Parteiprogramm hätten sie jedenfalls nicht gleich umgesetzt. Ja. Das diesen Leuten zum Vorwurf zu machen und es gleichzeitig kommunistischen Widerstandskämpfern nicht zum Vorwurf zu machen, dass sie höchstwahrscheinlich ein stalinistisches System installiert hätten, wenn sie dran gewesen wären, das halte ich für widersprüchlich.
Ja, ich finde nur wirklich diesen Aspekt eigentlich sehr, sehr zentral, weil ja die Linke eigentlich permanent nur noch von das neue 1933 und Weimar, das ist ja eigentlich, darum dreht sich ja irgendwie alles, das ist ja der Subtext immer auch in der Debatte um die AfD. Aber auch da, finde ich, zeigt sich irgendwo wieder dieses Instrumentelle, weil es fängt ja eben bei diesem, wie Sie es vorhin gesagt haben, dieses Weichzeichnen auch an. Ja, also, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen wollen, wer ist wirklich ein Nazi, weil wir diese Pauschalwörter, wie das Wort Faschismus, also was eben von Hitler bis Franco alles unter ein Bild zerrt, obwohl ja die Juden aus Deutschland teilweise nach Spanien geflohen sind, um ihm nicht so zu sterben. Also dieses mit dem Weichzeichen fängt es ja an, dass das Interesse doch eigentlich sehr begrenzt ist, wirklich die echten Nazis überhaupt nur festzustellen.
Ja, das ist so eine einfach eine Schablone geworden, die man halt im politischen Tageskampf einsetzt. Das hat sich vollkommen von der Geschichte gelöst, glaube ich. Das war ja auch bei diesen, da habe ich ja dann auch Erfahrung machen dürfen, das war ja auch bei diesen Corona-Demonstranten, Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen, die sich damals den Judenstern angeheftet hatten. Das war ja auch so eine absurde Geschichte. Also auf die Idee zu sagen, diese Leute heften sich den Judenstern an, weil sie Antisemiten sind, da muss man erstmal kommen. Ja, da muss man schon über drei Ecken denken. Ja, es war ja im Gegenteil so eine Identifikation mit den Juden aus den falschen Gründen und so. Das ist ja völlig klar und auf eine dumme Weise, aber sicher nicht von Antisemitismus getrieben. Das heißt, man versucht mit den abenteuerlichsten Konstruktionen Leute in diese Ecke zu schieben.
Ja. Ja, ist auch ein interessantes Beispiel. Also auch da zeigt sich ja dieses Instrumentelle. Ich meine, natürlich war das geschmacklos, aber der Antisemitismusvorwurf wird ja auch gerne, also da in dem Fall, da ist man dann sehr scharf dabei. Ja. Aber in anderen Fällen ist es ja wieder gar nicht mehr en vogue. Also ja, also solche Vorwürfe sind dann doch sehr instrumentell.
Ja, irgendwelche totalitären Gefährdungen gibt es natürlich, aber natürlich wird dieser Zirkus mit irgendwelchen Fähnchen und Trommelmarschen und sowas, so wird das ganz sicher nicht aussehen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir ein totalitäres System oder kurz oder lang kriegen, das so aussieht wie China, also mit einer allumfassenden Kontrolle, natürlich auch all dessen, was man im Internet macht, so, ja. Also mit so Punktesystemen, ja, Wohlverhalten, ja, also Spiegel-Abonnement bringt 5 Punkte und Abonnement der NZZ, da werden wieder 3 abgezogen. Und so solche Geschichten, ja. Also Bewertungssysteme, Bewertung von Privatverhalten, mit wem ist man befreundet und so weiter. Also, und die gesellschaftlichen Erfolgschancen und der gesellschaftliche Rang bemisst sich an dem Maß des Angepasstseins. Das lässt sich mit den heutigen technischen Mitteln natürlich 1000-mal leichter umsetzen als an 1950 oder auch noch 1980. Das ist eine gigantische Versuchung und diese Gefahr halte ich für nicht eingebildet, sondern für real.
Ja, auch das ist ja bemerkenswert, wie wenig Abwehrkräfte es eigentlich dagegen gibt, gegen diese ganzen Fragen. Also Sie haben es ja auch in Ihrer Rede dort angesprochen, also wie wenig Allergie es eigentlich auslöst, diese Frage auch von sowas wie Hausdurchsuchung, dass man dann die Polizei mal klopft. Ja. Ja. Also dass es da so wenig, so einfach wirklich so eine sofortige Empörung gibt nach dem Motto, das geht doch nicht, sondern nach dem Motto, ja, da gucken wir es mal an und da wird es sicherlich gute Gründe für geben und so, hat man das Gefühl, ist oft die Reaktion, ja.
Ja, ja, irgendwas
wird schon dran sein, ja, irgendwas werden die schon haben.
Ja.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sind wir schon fertig?
Wir sind fertig. Das war das erste Gespräch aus dem neuen Studio. Also ich hoffe, wir sind nicht gesunken. Ich hoffe, die Kameras liefen. Wir werden es sehen hinterher.
Okay, danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Ihnen gefällt das neue Studio. Können Sie ja mal schreiben, ob Sie das alte vermissen. Das würde uns natürlich auch freuen. Ansonsten sehen wir uns jeden Sonntag zu einem Gespräch wie diesem jetzt aus neuen Räumlichkeiten. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und bis zum nächsten Mal.